D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und wir klären heute, was Cannabis in der Hausapotheke verloren hat. Gerade hat ja das Kölner Verwaltungsgericht entschieden, dass in Ausnahmefällen Menschen, die zum Beispiel unter chronischen Schmerzen leiden, zu Hause Cannabis anbauen dürfen. Obwohl es bestimmte Formen von Cannabis gibt, die man auch in der Apotheke auf Rezept bekommt. Aber im Wohnzimmer gewachsen und geerntet ist das Ganze eben deutlich billiger. Eigentlich könnte man meinen, ja, kein großes Thema. Dass das Thema aber doch ein großes ist, das hat natürlich damit zu tun, dass immer wieder die Sache mit dem Betäubungsmittelgesetz und Cannabis eine Rolle spielt. Wir wollen in dieser Sendung besprechen, was Cannabis als Medikament tatsächlich kann und wem es eigentlich hilft. Macht dich locker. Unsere Redaktionskonferenz heute am Dienstag. Ich bin Verena von Kaltz und ich freue mich, dass ihr dabei seid.
D-Radio Wissen.
Macht dich locker. Was macht Cannabis zu einem guten Medikament? Darüber sprechen wir heute in der Redaktionskonferenz. Und der Anlass ist, ihr wisst es sicherlich, das Urteil des Kölner Verwaltungsgerichts, das unter strengen Auflagen erlaubt hat, dass Menschen mit großen Schmerzen selber Hanf anbauen dürfen, um es als Heilmittel zu benutzen. Und einer derjenigen, die für dieses Recht geklagt haben, ist Günther Weiglein und er ist jetzt am Telefon. Schönen guten Abend, Herr Weiglein.
Hallo, schönen guten Abend.
Herr Weiglein, erzählen Sie uns Ihre Geschichte. Sie brauchen Cannabis, um Schmerzen zu behandeln, weil Sie vor 12 Jahren einen schweren Motorradunfall hatten.
Ich hatte vor 12 Jahren im April 2002 einen unverschuldeten Motorradunfall mit multiplen Frakturen und leide auch seit etwa 2004 unter den Folgen in Form von Rückenschmerzen, Schulterschmerzen, Schmerzen am linken Knie und nutze jetzt auch nutze Cannabis seit 2006, damals noch illegal, gegen diese Schmerzen.
Mhm. Haben Sie zunächst versucht, sich durch die legalen Schmerzmedikamente durchzuarbeiten?
Selbstverständlich habe ich, bevor ich überhaupt jetzt befähigt war, den Antrag auf Cannabisblüten aus der Apotheke zu stellen, erstmal, ich sag mal, fast alle medizinischen Möglichkeiten ausgeschöpft, ja.
Das war zum Beispiel?
Das war zum Beispiel, unter anderem ging es los, sage ich jetzt mal, mit Tramal. Dann waren Medikamente jetzt wie Oxygesic, Temgesic, kann ich mich erinnern, und auch aufs Ende zu hin Fentanylpflaster, was jetzt auch opiathaltige Mittel schon sind.
Okay, also das sind schon auch ziemliche Hammermedikamente. Haben Sie da dann Nebenwirkungen bekommen, starke Nebenwirkungen?
Das ist jetzt eigentlich das, was Sie gerade ansprechen, warum ich zu Cannabis gefunden habe. Ich will jetzt die Schulmedizin auch nicht komplett schlecht machen. Die Schulmedizin hat bei mir in etwa gleichwertig gewirkt, wie es jetzt das Cannabis tut. Allerdings ohne dem ganzen Paket jetzt an Nebenwirkungen.
Mhm.
Also drückten sich jetzt bei mir? Magenschmerzen, Verstopfung, schlechter Schlaf, unruhiger Schlaf, Schwitzen beim Schlafen und so weiter, je nachdem, was eben gerade an Medikamenten eingenommen wurde.
Mhm. Wie sind Sie dazu gekommen, Cannabis auszuprobieren als Schmerztherapie? Haben Sie da irgendwie von jemandem mal gehört? Nimm das mal, das entspannt und kann Schmerzen lindern?
Cannabis ist jetzt natürlich eine Pflanze, die in unserer Gesellschaft schon angekommen ist und auch überall verfügbar ist. Bei mir war es an einem Wochenende der Fall, als ich von einem Freund darauf angesprochen wurde, in einer Runde doch mal an einer Cannabis-Zigarette damals zu ziehen. Und es hat mir geholfen.
Mhm. Das hat sich also so geäußert, Sie haben das zu sich genommen und hatten dann das Gefühl, okay, die Schmerzen lassen nach und ansonsten ist nichts passiert.
Ich konnte nach dem Konsum von Cannabis, also ich konnte nach dem Ziehen an dieser Zigarette damals, ich bin mittlerweile nicht Raucher, aber zum damaligen Zeitpunkt konnte ich schon innerhalb von einer halben Minute, sage ich jetzt mal, eine Lockerung der Muskulatur verspüren, eine Entspannung, und dadurch wird auch bei mir der Schmerz gemildert. Er ist nicht komplett weg, aber deutlich reduziert.
Mhm. Wie oft brauchen Sie das? Also wie oft müssen Sie das Cannabis einnehmen, sag ich mal? Also Sie sagen, Sie rauchen nicht mehr?
Ich nehme Cannabis in der Regel nur abends zu mir. weil da auch der Schmerz logischerweise am größten ist, nachdem man sein Tagwerk vollbracht hat, sind die Schmerzen eben abends da. Und ich nehme das Cannabis abends in der Regel zwischen 20 und 22 Uhr zu mir. Und dadurch bin ich am nächsten Tag ausgeschlafen. Ich habe eigentlich, finde mittlerweile einen ruhigen Schlaf, einen gesunden Schlaf und bin am nächsten Tag auch wieder einsatzfähig und seitdem ich Cannabis jetzt benutze, auch wieder berufstätig.
Mhm. In welcher Form nehmen Sie das ein?
Ich nehme Cannabis mit einem Inhalator ein, dadurch, dass ich eben zum damaligen Zeitpunkt noch Raucher war, mittlerweile aber nicht Raucher bin, und inhaliere das Cannabis mit einem sogenannten Vaporisator, Verdampfer, könnte man es nennen, ja, mit einem medizinischen Gerät.
Also man sprüht das dann in den Mund auf die Schleimhäute?
Man inhaliert das jetzt, ich würde das vergleichen, wie wenn Sie jetzt Grippe haben, wie wir sie jetzt hier, das ist Dampf, es entsteht beim Vaporisieren ein Dampf, wie er auch beim Erhitzen von, beim Kochen von Wasser entsteht, und das inhalieren Sie, diesen Dampf. Also die Wirkstoffe des Cannabis werden freigesetzt und die werden mit diesem Vaporisator dann inhaliert. Es gibt natürlich viele andere Formen des Konsums. Sie müssen jetzt nicht unbedingt rauchen, sondern können das genauso gut auch in Backwaren, in Keksen. Da muss man sich eben schlau machen, wie jetzt für jeden die beste Form der Einnahme ist.
Wir werden in der Sendung noch später auch darüber sprechen, was das Urteil jetzt für Sie bedeutet und wie Sie weiter vorgehen werden. Aber zunächst reden wir gleich noch auch mit einem Pharmakologen darüber, was die Wirkstoffe von Cannabis im Körper bewirken, auf pharmakologischer Sicht, um Schmerzen zu lindern. Und da werden wir auch mit Ihnen weiter im Gespräch bleiben. Und wir sprechen heute darüber, dass Cannabis jetzt in Ausnahmefällen sogar von Menschen, die an schweren Schmerzen leiden, selbst angebaut werden darf. Aber das Ganze hat natürlich immer so ein bisschen noch diesen Anklang von, es ist aber eigentlich ja auch eine illegale Droge. Vielleicht liegt das Problem aber einfach auch in unserer Sprache, denn wenn wir hier in Deutschland von Drogen reden, dann meinen wir eben Substanzen, die eine berauschende Wirkung haben und so dann eben auch tatsächlich oft gebraucht oder missbraucht werden. Ursprünglich hat das Wort Droge aber viel ja mehr damit zu tun, was Apotheker oder Drogisten, wie man sie auch früher genannt hat, im Angebot hatten, nämlich getrocknete Heilpflanzen. Im englischsprachigen Raum ist das näher beieinander. Da ist die Apotheke der Drugstore und Drugs sind eben Medikamente oder eben Drogen. Wir wollen jetzt aber wirklich wissen, welche Heilwirkung im Cannabis steckt. Und dabei kann uns Georg Keuder helfen. Er ist Pharmakologe von dem Universitätsklinikum in Düsseldorf. Schönen guten Abend, Herr Keuder.
Guten Abend.
Welche Wirkung hat denn Cannabis nun, wenn man es sozusagen auf seine medizinische Wirkung betrachtet?
Ja, aus pharmakologischer Sicht hat Cannabis eine Wirkung, die über Rezeptoren vermittelt wird im Gehirn. Es werden viele verschiedene Neuronen im Gehirn durch die Wirkung von Cannabis, also durch die Bindung an diese Rezeptoren, gehemmt. Und deswegen sind die Wirkungen insgesamt relativ komplex. Wenn wir mal mit Ihrem Einstieg anfangen wollen, nämlich die Rauschwirkung. Das ist ja genau die Wirkung, die eigentlich nicht für die medizinische Anwendung wichtig ist, sondern für die medizinische Anwendung sind eigentlich eher andere Wirkungen wichtig, die auch durch diese komplexe Beeinflussung des zentralen Nervensystems zustande kommen. Zum Beispiel kann diese Substanz zu einer Entspannung von Skelettmuskulatur führen oder sie kann ebenfalls auch bestimmte Feuerungsgeschwindigkeiten im zentralen Nervensystem dämpfen, also beispielsweise bei Tickerkrankungen oder auch bei Epilepsie kann man das einsetzen.
Also dass die Nerven beruhigt werden und nicht so viel Aktion machen.
Ganz genau. Das hat einen dämpfenden Effekt auf alle Neuronen, allerdings nicht nur auf solche, die Aktionen auslösen, sondern auch auf solche, die beruhigend wirken, sodass dieses Arzneimittel auch, vor allen Dingen, wenn es stärker dosiert wird, schwerwiegende Probleme auslösen kann. Also, dass man Angstattacken kriegen kann davon, wenn man das überdosiert beispielsweise. Mhm. Ja, und das sind natürlich, sagen wir mal, recht komplexe Wirkungen, weil es handelt sich ja auch nicht um einen einzelnen Arzneistoff, sondern wie Sie schon eingangs sagten, das ist eine Mischung von mindestens 60 verschiedenen Wirkstoffen.
Die aus der Pflanze kommen.
Ja. Und von denen zwei, nämlich das Tetrahydrocannabinol und das Cannabidiol, die beiden Wirkstoffe sind, die man zumindest in der Medizin als Wirkstoffe, eigentlich tragende Wirkstoffe ansieht.
Nun kennt man das schon länger von der multiplen Sklerose, der chronischen Erkrankungen, die auch das Nervensystem angreift, dass dort Menschen, die halt deswegen unter Spastiken leiden, mit dem Wirkstoff aus Cannabis sehr gute Erfahrungen machen, weil es halt entspannt und die Spastiken dann eben unterdrückt. In Form eines Sprays wird das dann eingenommen.
Richtig. Es gibt ein von der EMA, der European Medicine Agency, zugelassenes, also für Europa zugelassenes Wirkstoffgemisch, ein Extrakt, der standardisiert ist auf diese beiden Wirkstoffe, die ich gerade eben nannte, also Tetrahydrocannabinol und Cannabidiol. Und das ist in einer randomisierten klinischen Studie nach den modernsten Methoden getestet worden. Und dabei muss man sagen, fallen zwei Dinge auf. Das erste, nur die Hälfte der Patienten hat darauf angesprochen. Deswegen hatte diese Studie so eine Einleitungsphase. Und die, die dann angesprochen haben auf dieses auf diesen Extrakt, da ist die Wirkung auch erhalten geblieben, während bei den Patienten, die darauf angesprochen hatten und die dann Placebo bekommen haben, sind die Beschwerden wieder schlimmer geworden.
Sie haben eben schon angesprochen, es kann zu Nebenwirkungen kommen. Also wenn man jetzt über einen wirklich längeren Zeitraum das nimmt, was gibt es da noch, außer jetzt, wie Sie gesagt haben, die Angststörung, die sich eventuell entwickeln kann?
Nun, wenn man das Cannabis medizinisch anwendet, dann muss man sagen, ist es bei vielen Patienten, also, oder berichten viele Patienten darüber, dass die Rauschwirkung gar nicht so ausgeprägt ist. Das heißt, es hängt immer davon ab, mit welcher Motivation man das einnimmt. Für den Patienten mit, muskuloskeletalen Beschwerden oder für den Patienten mit schwerer Übelkeit, nehmen wir mal an, so Patienten, die mit Zytostatika Tumor bekämpfende Medikamente behandelt werden, ist die Erleichterung der Übelkeit, die Erleichterung des Schmerzes steht da wesentlich im Vordergrund. Während wenn man das als gesunder Mensch einnimmt und keine Spastik in der Muskulatur hat, dann merken Sie von diesem muskelrelaxierenden Effekt kaum etwas.
Mhm. Wir haben ja auch in der Sendung Günther Weiklein zugeschaltet. Er selbst hatte vor 12 Jahren einen schweren Motorradunfall und behandelt seine Schmerzen jetzt seit einiger Zeit schon mit Cannabis. Herr Weiklein, ist das für Sie? Sie haben ja gesagt, Sie nehmen das Cannabis abends ein und schlafen dann auch sehr gut. Haben Sie auch das Gefühl, also von irgendwelcher berauschender Wirkung merken Sie nichts?
Nicht mehr. Ich hatte natürlich diese Wirkung auch am Anfang verspürt. Aber jetzt bei mir, ich weiß es nicht, wie es bei anderen Patienten jetzt aussieht, aber bei mir, ich kann jetzt auch nur von mir sprechen, hat dieses High, dieses berauschende Gefühl, wo jetzt eigentlich hier die Konsumenten draußen scharf drauf sind, nach etwa 2 bis 3 Wochen nachgelassen.
Mhm.
Was dann eben bei mir noch blieb, war nach wie vor eben die Wirkung, dass ich mit Cannabis hier die Schmerzen reduzieren kann.
Genau, das ist ja der große Vorteil von der ganzen Sache.
Und das ist das, was von mir eigentlich auch gewünscht ist.
Ja. Herr Keuder, Pharmakologe bei uns im Studio, man kann ja schon ein bisschen sagen, okay, es gibt natürlich auch manchmal Nebenwirkungen beim Cannabis, aber wenn man sich anguckt, welche Nebenwirkungen auch andere Schmerzmittel machen, zum Beispiel Opiate oder auch andere Medikamente, die viel eingesetzt werden, warum muss man immer sagen, Cannabis ist die letzte Notlösung? Kann man das nicht eigentlich eher so auf gleiche Ebene stellen, weil ja viele Medikamente eben Nebenwirkungen haben?
Ja, also bei Medikamenten im Allgemeinen muss man ganz klar sagen, betrachtet man nicht nur die Wirkung, sondern auch die Nebenwirkung. Man nennt das auch Nutzen-Risiko-Relation. Und das muss man sehr genau abwägen. Und man weiß ja auch, dass gerade andere starke Schmerzmittel, wie auch der Herr Weiland schon gesagt hat, eine ganze Reihe von Nebenwirkungen haben. Und die treten eigentlich bei den meisten Patienten, die zum Beispiel so starke Opioide bekommen wie Fentanyl oder auch Morphin, regelhaft auf. Und im Vordergrund stehen da vor allen Dingen gastrointestinale Beschwerden, also Magen-Darm-Trakt oder auch vor allen Dingen die regelhaft auftretende Verstopfung. Das heißt, wenn ich jetzt die Wahl habe, als Therapeut ein gleichwertiges Medikament einzusetzen oder gleichwertig im Sinne von Wirkung, das aber weniger Nebenwirkungen hat, dann würde ich das auf jeden Fall auch tun, weil das dann für diesen betroffenen Patienten auf jeden Fall eine Verbesserung seiner Therapie darstellt.
Frage an Herrn Weiklein. Welche Erfahrungen haben Sie denn mit Ihren Ärzten gemacht? Waren die dem Ganzen eigentlich eher zugetan und haben gesagt, ja, eigentlich ist das eine gute Sache, aber im Moment sieht halt die Gesetzeslage noch schwierig aus? Oder waren die da eher skeptisch?
Also ich persönlich hatte jetzt damals 2009, als ich meinen Antrag für die Blüten aus der Apotheke gestellt hatte, Ich hatte das Glück gehabt, auch bei meinem Arzt jetzt von Anfang an auf offene Ohren zu stoßen. Aber das war jetzt auch wirklich nur mein persönliches Glück, was ich jetzt von den anderen etwa 200 Patienten, die meisten davon kenne ich persönlich, höre, ist eben genau das Gegenteil, dass eben die Ärzte immer noch wenig Bescheid wissen, verängstigt sind und sehr große Probleme haben, sich dem Thema zu widmen.
Herr Keuder, sehen Sie oder beobachten Sie ein Umdenken in der Schmerzbehandlung in Deutschland in den letzten Jahren, dass man doch langsam die Angst vor dem Einsatz von solchen Medikamenten abbaut?
Jein, würde ich mal sagen. Also für die Cannabinoide oder für Cannabis, denke ich mal, ist diese Sache noch relativ früh. Aber man weiß aus der Vergangenheit, dass die Angst davor, Opioide einzusetzen in den 70er Jahren oder auch als ich noch studiert habe in den 80er Jahren, relativ groß war. Da gab es Untersuchungen, die haben gezeigt, dass Krebspatienten unterversorgt sind mit Opiaten, die also sehr starke Schmerzen haben. Heutzutage werden Opiate, zum Glück, will ich mal sagen, für die Patienten schon eher eingesetzt, dass auch zum Beispiel der Herr Weiland Opioide verordnet bekommen hätte. Das wäre vor 20 Jahren wahrscheinlich wesentlich schwieriger geworden. Und für das Cannabis, denke ich, ist das vielleicht kann sich das vielleicht in der Zukunft auch so entwickeln. Das ist ja nicht nur national so, sondern es ist ja auch auf internationaler Ebene so. Sie wissen ja, dass auch in den USA beispielsweise mittlerweile in einigen Staaten Cannabinoide oder Cannabisprodukte oder die Pflanze selber zur Behandlung mit ärztlichem Rezept natürlich, aber dann legalisiert ist.
Mhm. Georg Keuder, Pharmakologe von der Universitätsklinik Düsseldorf, hier bei uns in der Redaktionskonferenz. Vielen Dank für die Informationen. Und mit dem Herrn Weiklein sprechen wir weiter auch noch in der Sendung, weil wir natürlich seinen Fall auch noch ein bisschen weiter verfolgen wollen. Macht dich locker. Cannabis als Medikament, das ist unser Thema heute Abend. Und wenn wir mal uns ein bisschen umtun, also so Sachen wie Tollkirsche, Schlafmohn, das hatte die Botanik ja schon lange im Angebot und die Menschen haben es auch schon seit vielen, vielen Jahrhunderten genutzt, um alle möglichen Zipperlein zu behandeln, aber auch schwere Krankheiten. Und auch Cannabis spielt dabei wohl schon seit ziemlich langer Zeit eine Rolle. Christina Kiauka, du hast die Sendung mit vorbereitet. Wann hat das denn angefangen?
Also die ersten schriftlichen Überlieferungen gibt es so von 2400 vor Christus, also so vor 4400 Jahren. Die stammen nämlich von chinesischen Ärzten und die sagen, dass Cannabis als Heilmittel für Nervenkrankheiten und Schmerzmittel benutzt wurden. Und ich habe mir das Ganze von einem Medizinhistoriker mal erklären lassen, Philipp Osten heißt er, der lehrt in Heidelberg und er ist auch noch überzeugt davon, dass Cannabis schon vorher, weit vorher zum Heil
genutzt wurde.
Also
noch früher als 1400 Jahre.
Genau.
Also Cannabis gibt es ja schon seit der Jungsteinzeit, nicht? In dem Moment, in dem die Leute sesshaft werden und diese sehr schnell wachsende Pflanze Hanf anpflanzen. Seitdem gibt es Cannabis und seitdem wird auch dieses Öl benutzt, auch als Lampenöl und auch als Arzneimittel. Wer das war, der hat darüber nicht geschrieben, sodass wir das natürlich nicht nachvollziehen können, wann es gewesen ist, aber ich würde sagen vor 6000 Jahren. War das und höchstwahrscheinlich zunächst in China.
Er hat da jetzt von so einem Öl geredet. Was meint er damit? Also in welcher Form haben die Leute das Cannabis zu sich genommen oder verabreicht bekommen von Heilern?
Also nicht, wie wir vorhin gehört haben, mit irgendwelchen Inhalationsmöglichkeiten, sondern gängig waren so zwei Formen. Entweder dieses Öl, also das heißt, das Öl, das die Menschen damals aus den Blättern gepresst haben und dann zum Beispiel in Alkohol gelöst haben. Oder die andere Version ist das Harz zum Rauchen. Das spielt gerade auch in der islamischen Welt, im arabischen Raum, eine große Rolle. Der Name Haschisch kommt ja auch aus dem Arabischen.
Also da gibt es durchaus eine Verbindung Haschisch und Islam?
Ja, man denkt erstmal, das passt doch überhaupt nicht zusammen, denn Haschisch war damals genauso wie Alkohol verboten. Und der Medizinhistoriker hat mir erzählt, dass auch ganz krasse Debatten zwischen islamischen Gelehrten und arabischen Ärzten darüber geführt wurden, ob das verbotene Haschisch denn jetzt als Heilmittel angewendet werden darf oder nicht.
Das ist ja eigentlich genau das Gleiche, wie wir heute auch haben, die Diskussion.
Ja, nur schon viel, viel länger zurück. Also besonders heftig wurde im arabischen Raum so im 17. Jahrhundert debattiert, aber schon weit vorher im 8. Jahrhundert nach Christus war das da auch Thema.
Sie waren unserer Zeit voraus. Gegen was wurde Cannabis denn eingesetzt?
Also schon in erster Linie gegen Schmerzen, aber dann auch, um anzuregen oder zu beruhigen.
um eben halt einen phlegmatischen Körper in Aktivität zu versetzen, um einen zu nervösen in Ruhe zu versetzen. Also das sind unterschiedliche Dosen, die dann gefordert werden. Also in den Materia Medica, also in den Arzneibüchern, taucht Cannabis als normaler Bestand einer Apotheke im 18. Jahrhundert auf. Da ist das fest etabliert.
Und der Medizinhistoriker Philipp Osten hat mir auch erzählt, weil ich ihn gefragt habe, ja, und wie sah das dann so in Europa, in unserem Bereich aus? Und er meinte, er zum Beispiel in der Schweiz gab es Anfang der 1920er Jahre eine große Versuchsreihe mit Cannabis. Da wurde für die Anästhesie das Mittel untersucht, ob das taugt als Narkosemittel oder als Schlafmittel. Aber wurde dann wieder so ein bisschen verworfen und ansonsten in der westlichen Welt gilt eigentlich so die USA als der Ort für Cannabis. Da war das vor der Aspirin-Erfindung echt der Hit, da gab es besonders viele Konsumenten.
Wie man jetzt auch sieht, dass es halt auch heutzutage ja schon in vielen Bundesstaaten legalisiert ist inzwischen. Aber man kann schon sagen, in der Schulmedizin als Einzelmedikament so richtig zugelassen war es nie.
Nee, das nicht.
Tja, da hat ja die Debatte, die wir gerade hier in Deutschland führen, ihren Lauf genommen im Lauf der Geschichte. Heilen mit Cannabis ja oder nein? Das Thema beschäftigt die Menschheit schon ziemlich lange und uns auch noch ein bisschen. Ein bisschen grünen Daumen braucht man schon, wenn man Pflanzen wachsen lassen will. Drei Menschen sollen in Zukunft zu Hause Cannabis anpflanzen dürfen, weil sie chronische Schmerzen haben und sonst kein anderes Mittel vernünftig dagegen hilft, ohne enorme Nebenwirkungen zu haben. Das hat das Verwaltungsgericht Köln letzte Woche entschieden. Und wenn das Urteil rechtskräftig wird, dann stellt sich für diese Menschen also die Frage, ja, wie geht das eigentlich, Cannabis zu Hause anbauen? Unsere Reporterin Julia Möckel hat sich schlau gemacht.
Aus meiner Redaktion kam vor diesem Beitrag der Hinweis, dass ich bitte weder zu Drogenkonsum auffordern, noch den Gebrauch von Drogen verharmlosen soll. Liebe Kollegen, keine Angst, das habe ich gar nicht vor. Ich interessiere mich lediglich für die Aufzucht einer bestimmten Pflanze, ganz nüchtern. Steffi sagt, Cannabis ist ein sehr genügsames Gewächs.
Wenn man gute Samen hat, die irgendwie robust sind, dann muss man sich eigentlich auch gar nicht so viel um die Pflanzen kümmern.
Steffi heißt nicht wirklich Steffi, denn, Achtung illegal, sie baut auf ihrem WG-Balkon Hanf an. Genügend Licht und im Sommer einmal am Tag gießen. Das ist eigentlich schon alles, erzählt sie. Die Samen dafür hat sie sich im Netz besorgt und im Frühjahr ausgesät in ganz normale Blumenerde. Dann eine Weile wachsen lassen und dann wird es nochmal ein bisschen knifflig.
Man benutzt ja später nur die weiblichen Pflanzen, weil in den männlichen Pflanzen eigentlich ziemlich wenig THC drin ist und dann bringen die halt nicht so viel. Die Männchen muss man dann richtig entfernen, weil sonst bestäuben die weiblichen Pflanzen und dann bilden auch die weniger THC aus.
Ob Männchen oder Weibchen, zeigt sich an der sogenannten Vorblüte, die Cannabispflanzen nach einigen Wochen ausbilden.
Die männlichen Blüten haben so, ja, wie so kleine Säckchen, die da hängen und die Weibchen, das sind eher so Fäden.
Also weg mit den Männchen und dann einfach weiter wachsen lassen. Düngen kann man, muss man aber nicht, sagt Steffi. Wie gesagt, Hanf ist ziemlich unkompliziert.
Ja, die hatten am Anfang Läuse und dann sind die aber eigentlich von alleine weggegangen. Ich wollte schon irgendwie so mit warmem Wasser und Spüli da ranrücken, aber irgendwie haben die sich alleine gut gewehrt oder die Läuse dann noch eingesehen, dass das nichts für sie ist.
Hanfanbau auf dem Balkon ist und bleibt allerdings verboten. Wenn überhaupt, dürfen laut dem jüngsten Kölner Urteil nur chronische Schmerzpatienten Hanf anbauen. Und zwar auch nur drinnen. Das macht die ganze Sache schon schwieriger, erklärt mir Florian Rister vom Deutschen Hanfverband in Berlin.
Beim Indoor-Anbau hat man halt im Prinzip eine Monokultur, die unter klimatisch sehr merkwürdigen Bedingungen wächst, ne? Also wo es oft zu heiß ist. Und dadurch hat man beim Indoor-Anbau schon Schädlingsprobleme.
Auch Florian Rister will nicht dazu aufrufen, illegal zu Hause Cannabis anzubauen. Nur damit das auch nochmal klar ist.
Ganz grundsätzlich braucht man für die Indoor-Zucht eigentlich nur eine Lampe, die starkes Licht erzeugt, unter der die Pflanzen wachsen können. Eine Abluft, die quasi die Wärme abtransportiert, die durch diese Lampe erzeugt wird. Und eine Filteranlage, die den Geruch wegfiltert, damit die Nachbarn sich nicht gestört fühlen.
Die genauen Auflagen stehen noch nicht 100% fest. Aber auf jeden Fall muss der Raum, in dem der Hanf wächst, abschließbar sein. Und es darf niemand rein, außer der Person, die die Erlaubnis dafür hat. Fest steht auch, Indoor-Hanfzucht ist nicht ganz billig.
So zwischen 500 und 1000 Euro. Also Erstinvestition plus dann die monatlichen Stromkosten und Düngemittel und so weiter. Also dann hat man monatlich vielleicht nochmal so 50 Euro Kosten.
Weil Cannabis viel Licht braucht, fallen beim Indoor-Anbau ziemlich hohe Stromkosten an. Die Blumentöpfe dürfen nicht zu klein sein und ein bisschen Dünger kann auch nicht schaden, meint Florian Rister.
Wenn man sehr gezielt Marihuana anbauen will, wie es eben die Patienten dann ja auch wollen, die wollen ja ein hoch THC-haltiges, gutes medizinisches Produkt haben, was viele Wirkstoffe enthält, dann ist es halt eben schon naheliegend, sehr gute Düngemittel zu verwenden, eine sehr starke Beleuchtung zu haben, also sehr, sehr viel Licht anzuwenden, damit eben große THC-reiche Blüten entstehen.
Wer Indoor-Hanf anbaut, kann dafür aber auch öfter ernten.
Indoor kann man theoretisch bis zu alle 2 Monate einen Zyklus hinkriegen. Manche Sorten blühen innerhalb von 7-8 Wochen aus und dann kann man quasi direkt wieder neu anfangen.
Auf der anderen Seite wären Cannabispflanzen in Gefangenschaft nicht so groß wie draußen und werfen damit auch weniger Blüten ab, also das, worum es am Ende geht. Um die 15 Gramm pro Pflanze und Blühzyklus, schätzt Florian Rister, also 30 bis 40 Joints. Wer mit einer Sondergenehmigung zu Hause Hanf anbaut, muss sich außerdem eine automatische Gießanlage austüfteln oder viel zu Hause sein, weil ja niemand sonst die Pflanzen gießen darf.
Viele Patienten, gerade die Schwerkranken, die MS haben oder AIDS oder sonst wie schwer beweglich sind, die schaffen das ja gar nicht, sich so eine Anlage in ihrer Wohnung aufzubauen und da regelmäßig mit riesen Gießkannen rumzumachen und so. Also ich kenne selber MS-kranke Menschen, für die ist das einfach nicht möglich. Die schaffen das physisch nicht.
Vorhin habe ich gesagt, dass Cannabis eine sehr genügsame Pflanze ist. Jetzt möchte ich diese Aussage ergänzen. Cannabis ist genügsam und einfach anzubauen, wenn er draußen wachsen darf. Wenn er drinnen wachsen muss, wird das Ganze etwas komplizierter. Auch das stelle ich ganz nüchtern fest.
Julia Möckel über Cannabisanbau. Und da zeigt sich, dass es ja doch nicht ganz so leicht ist. Und insgesamt gibt es ja auch Kritik an dieser Handhabung, Menschen den Heimanbau zu erlauben, weil natürlich die Dosierung nicht immer so ganz genau dann sein kann. Und deswegen fordern auch viele, geprüfte Cannabisprodukte lieber über die Apotheke zu vertreiben und dann aber eben auf Kosten der Krankenkassen, damit man nicht das Problem hat, dass die Menschen, die krank sind, ganz tief in ihre Tasche greifen müssen für das Medikament. Mach dich locker, das zielt schon ab darauf, dass es in bestimmten Fällen tatsächlich dazu führt, dass Menschen sich besser entspannen können. Wer nämlich zum Beispiel Multiple Sklerose hat und in dem Zusammenhang mit dieser Krankheit an zum Beispiel starken Spastiken leidet, der kriegt es tatsächlich auf Rezept, ein Mundspray aus der Apotheke, das mehrmals täglich anzuwenden ist, mit einem Wirkstoff aus der Cannabispflanze. Und das Mundspray scheint dann wirklich so zu wirken, dass es den Menschen besser geht und sie sich entspannen können und nicht mehr diese Verkrampfungen haben. Die Krankenkassen übernehmen in diesem Fall auch wirklich die Kosten, aber wer ansonsten Hanfprodukte aus der Apotheke beziehen will, um etwa Schmerzen zu behandeln, der muss ziemlich viel Geld auf den Tresen legen. Und deshalb begrüßt auch der Deutsche Hanfverband, der sich für die Legalisierung von Cannabis einsetzt, das Urteil des Kölner Verwaltungsgerichts von letzter Woche, dass Betroffene nämlich selber anbauen dürfen, einfach weil das ein bisschen günstiger ist. Ich spreche jetzt mit Georg Wurth vom Hanfverband. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Herr Wurth, können wir noch mal klären? Also im Moment ist es wohl so, dass etwa 270 Menschen in Deutschland die Genehmigung vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte haben, überhaupt Hanfprodukte zu kaufen in der Apotheke. Was kriegen die denn da?
Naja, insgesamt sind es schon mehr Leute, die in Deutschland Cannabisprodukte bekommen. Etwa 4.000, wenn man Sativex und Dronabinol mitrechnet. Diese 270 beziehen sich nur auf tatsächlich Hanfblüten, also einfach das natürliche Produkt. Das ist ein Sonderfall in Deutschland, dass die deutsche Regierung so sehr stark darauf setzt, die Leute mit Pharmaprodukten zu versorgen, anstatt einfach die Pflanzen an sich zu nehmen, die Blüten an sich. So ist das eigentlich in allen anderen Ländern, wenn man jetzt in die USA oder Kanada guckt oder nach Israel, da geht es überall nur um die Blüten. Aber Deutschland hat da so eine komische Phobie gegen Hanfblüten und versucht eben alles das zu vermeiden und vielleicht auch die Pharmaindustrie zu schützen, ich weiß es nicht. Aber natürlich sind die Blüten preiswerter als Sativex und Dronabinol.
Okay, Sativex und Dronabinol sind diese Medikamente, die also als Spray zum Beispiel verkauft werden,
genau,
oder auch in
Dronabinol
Form von...
Dronabinol ist pures THC, also rein nur der eine Wirkstoff. Und im Sativex ist im Prinzip ein Ganzpflanzenextrakt drin und das ist standardisiert auf THC und CBD. Weil da verschiedene Wirkstoffe ja drin sind in der Hanfpflanze, nicht nur THC wirkt, sondern eben auch CBD und viele andere Cannabinoide. Deswegen ist auch die Sortenvielfalt wichtig. jeden Patient bekommt letztendlich für seine Krankheit eine andere Sorte wieder gut und ist auch ganz gut, wenn die ab und zu mal wechseln können. Auch das spricht eigentlich für den Eigenanbau. Das ist eigentlich die preiswerteste und beste Lösung für die, die das können.
Mhm. Jetzt sagen Sie, also einige wenige dürfen Blüten kaufen, also Hanfblüten in der Apotheke, aber die sind immer noch ziemlich teuer.
Genau, und das liegt auch daran, dass in Deutschland keine Produktion stattfindet. Also diese 270 Leute werden komplett von einer niederländischen Firma versorgt, die kaum mit der Produktion hinterherkommt. Übrigens, weil in ganz Europa die Nachfrage steigt und wir hatten da auch schon Versorgungsengpässe, auch ein wichtiges Thema. Und auch das hängt mit dieser Phobie der Bundesregierung zusammen, dass auf deutschem Boden kein Hanf wachsen soll. Es wäre also eigentlich ein leichtes zu sagen, wir fangen jetzt in Deutschland auch an, medizinische Qualität zu produzieren. Dafür müsste nur eben Unternehmen auch mal eine Genehmigung bekommen. Und nach internationalen Verträgen müsste Deutschland dann wohl auch eine sogenannte Cannabis-Agentur einrichten, was letztendlich nur ein Schreibtisch im BfArM wäre, wo eben kontrolliert wird, wer baut an und wie verlaufen die Warenströme sozusagen. Wäre eigentlich ein leichtes, will die Bundesregierung aber nicht. Und dadurch verdoppelt sich der Preis quasi von den Niederlanden bis in die deutsche Apotheke, weil da wieder ein Zwischenhändler mehr dabei ist und weil da der Export mit dazwischen hängt. Und eine Produktion in Deutschland wäre also deutlich preiswerter.
Also die Hanfblüten, die aus Holland kommen, sind doppelt so teuer wie in Holland. Aber sie sind ja nicht patentiert. Ist es bei diesen anderen Medikamenten, die man über Apotheken beziehen kann, von denen Sie eben gesprochen haben, ist es da anders? Gibt es da Patente?
Naja, die werden auf jeden Fall nur von wenigen Firmen produziert. Sativex nur von einer einzigen Firma. Sativex ist, glaube ich, auch tatsächlich patentiert. Das ist eine Firma in England, an der Bayer im Übrigen beteiligt ist. Also da ist schon der Verdacht naheliegend, dass das auch gewisse ökonomische Gründe hat. Und nun reden wir aber alle über Kosteneinsparungen im Gesundheitssystem. Und da geht die Bandbreite von Cannabis als Medizin ist so groß, dass man da tatsächlich in vielen Bereichen Medikamente auch einsparen könnte. Also wenn man sich die Medikamente umguckt, die klassischen Medikamente, die 10 oder 20 umsatzstärksten Medikamente in Deutschland, da ist etwa ein Drittel bis die Hälfte dabei, wo tatsächlich Cannabis auch helfen kann. Und wenn die Leute dann auch noch selbst anbauen dürften oder die Produktion in Deutschland im größeren Stil möglich wäre, um die Leute preiswerter zu versorgen, dann sollte man das machen, wo wir doch gerade alle drauf gucken, wie kann man die Kosten im Gesundheitssystem senken.
Sie sagen, dass sozusagen die Bundesregierung sich dem verweigert und Angst hat, in diesem Gebiet tätig zu werden. Aber wenn ich jetzt mir mal angucke, es sind 270 Menschen, die halt diese Blüten in Apotheken kaufen dürfen. Man könnte ja einfach auch sagen, okay, das ist eine Kostenübernahme von Seiten der Krankenkassen. Dann haben wir aber all das ganze riesenaufwendige Prozedere umgangen.
Ja, aber da muss man ja sehen, dass Deutschland massiv unterversorgt ist, was das angeht. Die Bundesregierung bremst ja da und auch die erste Genehmigung, die ein Patient bekommen hat, dem ist ein jahrelanger Rechtsstreit vorausgegangen. Die mussten sich das mühsam erkämpfen und es geht ja gerade erst langsam los, dass die Leute tatsächlich diese Blüten kriegen, nachdem das BfArM von den Gerichten dazu gezwungen worden ist. Gucken wir wieder in andere Länder. Wir haben in Israel im Moment etwa 12.000 Patienten mit stark steigender Tendenz. In Kanada sind es mittlerweile über 30.000. Da dürfen übrigens auch Fremde für die Patienten anbauen, wenn die das selber nicht können. Etwa 3.500 Patienten haben da quasi eine Lizenz, sich von jemand anders versorgen zu lassen im Eigenanbau. In Oregon gibt es 60.000 Personen mit einer entsprechenden Genehmigung. Und wenn man das auf Deutschland hochrechnet, kann man schon davon ausgehen, dass mehrere hunderttausend Menschen in Deutschland bei ihren Krankheiten profitieren könnten von Cannabis als Medizin. Das wird also künstlich klein gehalten. Und auch das ist natürlich wiederum ein Preisfaktor. Wenn man in so einem Maßstab dann produzieren würde in Deutschland, dann würden natürlich die Kosten auch wieder massiv senken, auch in der Apotheke.
Georg Wurth vom Deutschen Hanfverband über das Prozedere derzeit im Zusammenhang mit Hanf als Medikament. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch, tschüss.
In dieser Sendung sprechen wir über Cannabis als Medizin, weil ja in der vergangenen Woche drei chronisch kranke Menschen gerichtlich die Erlaubnis bekommen haben, Hanf zu Hause anzubauen und dann auch für den Eigenbedarf zu nutzen. Einer von ihnen ist Günther Weiglein, 49 Jahre alt. Durch einen unverschuldeten Motorradunfall vor 12 Jahren leidet er an chronisch Schmerzen. Herr Weiglein, haben Sie sich denn jetzt nach dem Urteil schon Samen besorgt?
Nee, natürlich nicht, denn der Bezug von Samen
oder Stecklingen, Ablegern, wie man sie auch nennt, ist ja nach wie vor in der Bundesrepublik verboten.
Okay, das heißt, wie würden jetzt die nächsten Schritte aussehen für Sie?
Ja, meine nächsten Schritte sehen jetzt für mich so aus, dass ich jetzt darauf warte, was und mit welchen Auflagen jetzt die Behörde mir gegenübertritt, die das Ganze ja genehmigt.
Also das Bundesinstitut für Medizinprodukte.
Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn ist für die Genehmigung zuständig und diese Genehmigung habe ich ja bis dato auch noch nicht. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass das Bundesinstitut in Berufung geht.
Okay, aber im Grunde ist es so, es gab ja schon vor Ihrem Fall einen Fall, wo dann gesagt wurde, na, da muss das Bundesinstitut entscheiden. Aber in diesem Fall in Köln war es ja so, dass eigentlich gesagt wurde, die müssten Ihnen die Genehmigung erteilen.
Das würde ich dann auch gerne glauben, wenn es soweit ist.
Okay, da spricht aus Ihnen heraus, dass es schon ein langer Weg war, um überhaupt dahin zu kommen. Alle, die mit dem Urteil befasst waren, die betonen ja immer auch, dass es keine Legalisierung der Droge sein soll, sondern nur in extremen Ausnahmefällen gestattet. Und insgesamt bleibt es eben sehr aufwendig, in den Genuss von Hanf als Arzneimittel zu kommen. Das weiß auch Stefan von der Tränk. Er ist Fachanwalt für Medizinrecht bei der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Schönen guten Abend, Herr von der Tränk.
Guten Abend.
Sie können uns nochmal erläutern, was muss denn jemand machen, wenn er auch wie Günther Weiglein zu Hause sozusagen die Möglichkeit haben will, sich mit Cannabis zu versorgen?
Wie Herr Weiglein auch richtig schon erwähnt hat, ist zuständig für die Erlaubnis das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn. Diese sind für die Erlaubnis zuständig und die Voraussetzungen für die Erlaubnis sind sehr streng. Die setzen zum einen voraus, dass der Patient austherapiert ist, das heißt, dass es kein anderes zugelassenes Medikament gibt, das die gleiche Wirkung hat. Also nur für austherapierte, schwerstkranke Patienten ohne Alternative. Der zweite Punkt ist eine Sachkunde, das heißt, der Patient oder ein Beauftragter muss eine Sachkunde haben, das heißt, ein abgeschlossenes Studium der Medizin oder Biologie. Das kann auch ein Arzt sein natürlich, der Hausarzt. Und der dritte Punkt, was ja auch immer wieder streitgegenständlich ist, ist die Frage, die baulichen Zustände. Wie kann also diese kleine Heimplantage gesichert werden? Brauche ich Gitter vor den Fenstern? Brauche ich eine Kamera? Brauche ich ein Fingerdruckschloss, um also die Räume zu sichern, dass keine Unbefugten sich dort bedienen?
Ich muss jetzt noch einmal nachhaken. Sie haben das gerade gesagt, man braucht Sachkunde in Form eines Biologiestudiums oder eines Medizinstudiums.
So steht es im Betäubungsmittelgesetz. Das heißt, es ist eine Sachkunde erforderlich und dort ist genau definiert, was darunter zu verstehen ist. Und das ist ein Studium der Medizin, Biologie oder Chemie.
Okay.
Das hat natürlich der Patient in der Regel nicht.
Und Herr Weiglein, darf ich kurz dazwischen fragen? Herr Weiglein, wie ist das bei Ihnen?
Die Kenntnisse zum Anbau einer Pflanze liegen bei mir natürlich vor, sonst
okay.
Hätte ich den Antrag nicht gestellt.
Aber Sie haben kein Biologiestudium abgeschlossen oder
deswegen
so?
Deswegen habe ich jetzt kein Biologiestudium okay. Extra abgeschlossen, nee.
Ja.
Man kann natürlich diese Sachkunde delegieren auch auf den Arzt, der dann, sage ich mal, diese Sache übernimmt und begutachtet.
Okay. Das ist aber jetzt sozusagen, also das ist ja schon so ein harter Schritt. Also man muss erstmal wirklich alles durchprobiert haben und alles darf sozusagen nicht mehr gut wirken oder zu große Nebenwirkungen haben, bevor man überhaupt anfangen kann, darüber nachzudenken, ob man eventuell Cannabis nimmt.
Herr Ver- ist absolut richtig. Vor allem, man wird auch immer wieder verwiesen und das hat auch das Bundesinstitut in der Vergangenheit getan. Man wird auf andere Arzneimittel verwiesen, wo man sagt, probier doch das, lass dir dieses verordnen. Zum Beispiel gibt es in Deutschland ein zugelassenes Cannabis-Arzneimittel, das ist das Produkt Sativex. Oder man wird auch auf Dronabinol verwiesen, auch cannabishaltig. Hat leider den Nachteil, dass es nicht zugelassen ist in Deutschland und deswegen auch die Krankenkasse die Kosten dafür nicht übernimmt. Somit ist also der Gang zum Bundesinstitut und zu dem Selbstanbau eine Notlösung, und quasi der Weg der Verzweiflung, weil man eben auf anderen Wege, auch auf finanziellen Wege, sich das Cannabis nicht besorgen kann.
Wie lange dauert insgesamt dieser ganze Prozess und was kostet das auch die Patienten? Zum Beispiel an Anwalts- und Gerichtskosten?
Sie brauchen sehr viel Geduld und auch ein gutes Portemonnaie. Sie müssen davon ausgehen, die Sozialgerichte und auch in diesem Fall die Verwaltungsgerichte arbeiten langsam. Die Gutachten dauern gute Zeit. Man kann davon ausgehen, dass die Verfahren erstmal vor den Sozialgerichten und dann später beim Verwaltungsgericht, wie es auch der Herr Weigland angegangen ist, bestimmt mit einer Verfahrensdauer von 3, 4, vielleicht sogar 5 Jahren zu rechnen hat. Und wie der Herr Weiglern auch richtig bemerkt hat, vielleicht kommt da noch die Berufung obendrauf, dann kann man nochmal mit 1 bis 2 Jahren rechnen. Finanziell muss man sagen, kann so ein Weg durch die Instanzen gut und gerne 10.000 Euro kosten. Man braucht einen engagierten Anwalt, vielleicht auch ein bisschen, der das mit Herzblut macht und mit Idealismus. Ansonsten ist das gar nicht zu bewerkstelligen.
Das heißt, das klingt alles sehr danach, dass es im Moment auch überhaupt gar keine Rechtssicherheit gibt. Also wenn das Bundesinstitut, das BfArM, auch wieder Berufung einlegt, dann geht das Ganze wieder noch weiter.
Absolut richtig. Und Herr Weiglern hat auch hier wieder richtig bemerkt, er hat ja die Genehmigung noch nicht, die Erlaubnis, sondern jetzt darf wieder das Bundesinstitut darüber entscheiden, unter welchen Auflagen es die Genehmigung erteilt. Und zweitens steht natürlich auch noch dem Institut das Mittel der Berufung und später noch der Revision, sogar als dritte Instanz, noch offen. Also das Urteil ist ein halber Sieg. Drum plädieren auch wir von der Deutschen Stiftung Patientenschutz für eine Gesetzesreform, um hier einfach endlich mal Rechtssicherheit für die Patienten zu schaffen.
Wir haben in dieser Sendung schon gehört, in Deutschland ist es ein enorm aufwendiger Prozess, Cannabis als Medikament nutzen zu können. In anderen Ländern, zum Beispiel in Spanien, ist das ja ganz anders.
Ich bin mit meinem Freund nach Valencia geflogen in Spanien. Wir haben dort eine Freundin besucht, deren Mann ein Arzt ist, ein ziemlich bekannter Arzt. Und wir kamen auf diese Terrasse, tischgedeckt, und mein Freund und ich gucken uns an, weil da standen 2 oder 3 Riesentöpfe, und wir reden nicht von Hanfpflanzen, sondern von Bäumen. Also das waren wirklich so 1,5 Meter, fast 2 Meter große Cannabisbäume. Und wir waren ziemlich erstaunt, aber der Arzt meinte so, nee, es ist hier erlaubt, und wenn man das so bei sich anbaut und ab und zu mal raucht, ist überhaupt kein Problem. Was man dazu auch noch sagen kann, ist, dass dieselbe Familie, die Eltern, meine Freundin, die wohnen auf dem Land, das sind ältere Leute, also wirklich, das ist mittlerweile eine Oma, und kommen da auch in diesem Olivenhain von denen an, da wo das Haus steht, und da genau das Gleiche, neben den Olivenbäumen 5 Riesentöpfe, auch wieder so extrem große Pflanzen. Und die meinte das auch so, ja, ich baue das selber an. Und hat sie erzählt, dass sie die Blätter in Öl einlegt, damit das so zieht. Und dann kann man die Haut damit einreiben, das ist entspannend, riecht gut, so halt, ne? Allheilmittel.
Erfahrung unserer Redaktionskollegin Niloufar El-Hami, die vor einiger Zeit in Spanien unterwegs war. Zugeschaltet hier in der Sendung ist der Fachanwalt Stefan von der Trenk von der Deutschen Stiftung Patientenschutz und Günther Weiglein, der möglicherweise demnächst mal irgendwann selber Cannabis anbauen darf, um damit seine Schmerzen zu behandeln. Frage an Sie, klingt das wie Musik in Ihren Ohren, Herr Weiglein?
Naja, natürlich ist es mir nicht entgangen. Ich weiß, dass es in anderen europäischen Ländern schon weit weniger restriktiv jetzt zugeht, wie bei uns hier in der Bundesrepublik. Und ich würde mir natürlich sehr, sehr wünschen, dass es für uns Patienten auch leichter wird, um jetzt einen Zugang zu einem relativ milden homöopathischen Mittel zu finden.
Herr von der Trenk?
Wir sehen das grundsätzlich ja so, dass der Eigenanbau eigentlich die zweitbeste Lösung ist. Unsere Forderung ist eigentlich dahingehend eine Abgabe des Cannabis über die Apotheken, wobei die gesetzlichen Krankenkassen oder auch die privaten Krankenversicherungen die Kosten zu übernehmen haben. Dann würde man die ganze Problematik mit den Auflagen, mit den Sicherungssystemen, sage ich mal, sich schon erübrigen. Und des Zweitens hätte dann auch der Versicherte gleichbleibende Ware, vor allem gleichbleibenden Wirkstoffgehalt. Und der dritte Punkt wäre natürlich der, die Sicherheit natürlich auch, die wäre dort auch gewährleistet, und man hätte eine Kontrolle auch über die Abgabe. Drum plädieren wir für eine Abgabe über die Apotheken mit voller Kostenerstattung über die Krankenkassen, was derzeit ja die Krankenkassen nicht tun.
Was mir ja in der ganzen Sache doch ziemlich auffällt, es kommt ja sehr häufig diese Formulierung, es ist eine absolute Notlösung, in Deutschland eben auf Cannabis zurückzugreifen als Medikament. Diese ganze Prozedur, die erweckt ja auch schon den Anschein, dass man Patienten es möglichst schwer machen möchte, überhaupt an dieses Hilfsmittel zu kommen. Ist es nicht auch ein bisschen unverhältnismäßig? Also auch wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, welche Medikamente mit schwersten Nebenwirkungen etwa in der Krebsbehandlung vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen werden, die das Überleben der Patienten nur um 1 und 2 Monate verlängern, dass es halt wirklich in keinem Verhältnis steht mit zueinander?
wie hier auf der einen Seite mit Cannabis umgegangen wird und zum anderen mit anderen Medikamenten?
Also diese quasi schon panische Angst vor Betäubungsmitteln kann man eigentlich mit rational gar nicht mehr erklären. Wir haben auch das gleiche Phänomen lange Zeit oder auch jahrzehntelang gehabt bei Schmerzpatienten bei der Verordnung von Morphium. Dort hieß es bei uns in Deutschland immer, ja, Morphium macht abhängig, also möglichst wenig verordnen, möglichst wenig anwenden, lieber die Schmerzen in Kauf nehmen, sage ich. Da waren uns die angelsächsischen Länder immer schon, auch Jahre weit voraus auch. Und diese Angst vor dem Suchtpotenzial über Cannabis, das scheint mir nur vorgestützt zu sein und auch nicht richtig greifbar, weil um welche Zahlen sprechen wir hier? Es geht hier ungefähr um 300 Patienten und ich glaube nicht, dass das der Untergang des Abendlandes ist, wenn man diesen 300 Patienten, schwerstkranken Patienten hilft. Ich glaube, da überwiegt unsere Pflicht zur Hilfe gegenüber dem Schutz, sage ich mal, von einer irgendwie abstrakt gearteten Gefahr für die Allgemeinheit.
Herr Weiklein, was würden Sie sich wünschen für die nächsten Wochen, Monate in Ihrem Leben?
Ich persönlich für mich würde mir natürlich wünschen, dass ich den Anbau jetzt genehmigt bekomme, da aufgrund der 4 angebotenen Sorten in der Apotheke keine mehr für mich in Frage kommen momentan. Denn Sie müssen sich ja vorstellen, dass wenn Sie jetzt eine Sorte zu sich nehmen, eine gewisse Sorte, Sie nach einer gewissen Zeit auch eine Toleranz entwickeln und somit auch die Wirkung nachlässt. Um jetzt eine Erhöhung der Dosis zu vermeiden, würde ich mich dann doch schon gerne selbst durchprobieren wollen, welche andere Sorte denn dann von den Tausenden, wenn nicht Zehntausenden, die aber in der Welt verfügbar sind, für mich jetzt zusagt. Die anderen Patienten, ich bin einer der wenigen, der jetzt anbauen könnte. Natürlich kann das Gros der Patienten dies nicht. Für diese Patienten sollte natürlich schnellstmöglich die Möglichkeit geschaffen werden, dass die Kassen die Kosten für das Cannabis aus der Apotheke übernehmen. Hier ist allerdings jetzt die Politik gefragt.
Günther Weiklein, selbst betroffen von Schmerzen und die er behandelt mit Cannabis und jetzt demnächst möglicherweise auch behandeln darf, indem er es selber anbaut. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank auch an Stefan von der Trenk, Fachanwalt für Medizinrecht bei der Deutschen Stiftung Patientenschutz, für Ihre Einschätzung. Und wir sind am Ende dieser Sendung. Mach dich locker. Cannabis als Medizinpflanze und seine Verwendung. Darüber haben wir heute gesprochen. Und wir haben viel gehört von Betroffenen, die Cannabis einsetzen zur Schmerzbehandlung, aber eben auch viel erfahren um die ganzen bürokratischen Drumherums, die es da noch zu überwinden gilt. Ich bin Verena von Keitz, schön, dass ihr dabei wart.
D-Radio Wissen.